Guten Tag, ich freue mich sehr, so viele Menschen hier am blauen Sofa auf der Messe in Frankfurt zu begrüßen. Ich begrüße Sie auch zu Hause beim ZDF-Doku-Kanal und im Deutschlandfunk Kultur. Neben mir auf dem blauen Sofa begrüße ich ganz herzlich Christiane Hörbiger. Herzlich willkommen.
Danke schön, danke schön. Danke sehr.
Ich denke mal, dass ich Frau Hörbiger überhaupt nicht vorstellen muss. Und was wir ansonsten über Sie erfahren möchten, das steht auch in Ihrem neuen Buch, das sie mitgebracht hat. Ich bin der weiße Clown und über das werden wir jetzt die nächste halbe Stunde sprechen. Aber vorher möchte ich Ihnen unheimlich gerne ganz herzlich nachträglich zu Ihrem Geburtstag gratulieren, der am Montag vergangen
ist. Dankeschön. Danke vielmals.
Aus Anlass dieses Geburtstages hat die ARD ein wunderbares Fernsehspiel mit Ihnen ausgestrahlt, Besuch der alten Dame. Ist das nicht so eine kleine Spitze gewesen mit der alten Dame?
Nee, nicht im Geringsten. Es ist ein berühmtes Theaterstück von Friedrich Dürrenmatt. Und ich habe mich da in keinster Weise, nein, es fand ich eine tolle Freude, die das deutsche Fernsehen mir da geschenkt hat. Es war eigentlich mit das schönste Geburtstagsgeschenk, das man sich wünschen kann. Das zu sehen am Bildschirm und die Österreicher und die Deutschen zusammen. Es war herrlich und noch dazu, dass wir eine so hohe Quote hatten mit einem anspruchsvollen Film. Dazu gratuliere ich mir selber. Ich bin zwar weniger beteiligt als Dürrenmatt und die Macher dieses Films, aber das war doch eine sehr, sehr große Freude. Und da möchte ich auch ja, doch einigen Menschen widersprechen, die sagen, es gibt keine Kultur oder keine guten Filme heutzutage im Fernsehen. Das stimmt nicht. Wir hatten mit einer Literaturverfilmung, wenn Sie so wollen, die zwar fürs Fernsehen adaptiert waren, eine höhere Quote als Herr Jauch sie an diesem Tag hatte. Wir hatten im Ganzen 7,9 Millionen, mit den Österreichern zusammen. Und das war für mich mit das schönste Geburtstagsgeschenk.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Sie haben dann auch an Ihrem Geburtstag mit der Gruppe zusammen, mit dem ganzen Team, diesen Film angeschaut.
Ich habe mir lange überlegt, wie möchte ich meinen 70. feiern. Sie sind alle jünger wie ich, die hier sitzen. Das gönne ich Ihnen auch von ganzem Herzen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich sage Ihnen, der 70. ist nicht so angenehm, wie ich jetzt hier tue. Die Jahre davor sind nicht sehr angenehm. Man guckt zurück und ich wusste ja nicht, dass daraus auch ein Buch werden würde. Mein 68. Geburtstag, na ja, und der 69. war nicht angenehm. Und dann entschließt man sich und sagt, man sieht nach vorne. Und ich bin wild entschlossen, die nächsten 10 Jahre, die schönsten meines Lebens werden, so Gott will, wenn man gesund bleibt. Und das gebe ich. Das gebe ich. Jedem von Ihrem Publikum, der weiße Haare hat und noch nicht 70 ist, glauben Sie mir, bleiben Sie gesund, warten Sie ab, dann erschüttern Sie keine Bankberichte, nichts. Die Gesundheit ist wichtig, es ist nur Geld, das wir verlieren. Krieg wäre schlimmer. Und ich freue mich über jeden Tag, wenn ich in der Früh aufwache und sage Danke.
Das ist für mich jetzt wirklich ein wunderbarer Ratschlag und gibt mir auch Mut und ich denke vielen von uns auch. Und das war offensichtlich dieser Geburtstag ein bisschen ein Anlass, auch zurückzuschauen. Sie haben Ich bin ein weißer Clown, Lebenserinnerungen geschrieben. Wie sind Sie denn auf die Idee zu diesem Buch gekommen? Denn wir können vorausschicken, es ist keine Chronologie Ihres Lebens, ganz im Gegenteil.
Nein, ich habe einen wunderbaren Lebenspartner, einen Lebensmenschen sozusagen, dem ich bemüßigt bin, die Jahre, die wir nicht miteinander verbracht haben, näher zu bringen. Und ich schnattere und schnattere und erzähle ihm, was war dann? Ah ja, das war meine Erstkommunion. Ach ja, das war der Streit mit einer Schulfreundin. Ach ja, das war das und das und das. Und ich schnattere und erzähle, bis er eines Tages, ich glaube, nicht genug hatte von meinen Gesprächen, aber doch gesagt hat, warum schreibst du das nicht alles auf? Und es ist ein großer Schritt zum Plappern und Sprechen. Sie merken, ich komme aus dem Satz kaum mehr raus, da hier bei Ihnen, um es dann auszuformulieren und niederzuschreiben. Dazu kommt, dass ich weiß, was gutes Schreiben ist. Ich kann es nicht, aber ich kann das, was ich spreche, umsetzen und es niederschreiben. Es ist nicht Literatur. Aber ich weiß, Es ist für mich, gutes Schreiben ist für mich, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, Sie sind alle auf einer Buchmesse, also Gott segne Sie, kann ich nur sagen. Gott sei Dank gibt es Menschen, die lesen und die sich für Bücher interessieren. Es ist wie eine Schokolade, wenn jemand gut schreibt und es kann und es beherrscht. Das ist ein Vergnügen, sondersgleichen, gute Schriftsteller zu lesen. Das nur ganz nebenbei, das kann ich
nicht. Ja, das lernen wir ja auch, dass Sie eine große Leserin sind in Ihren Lebenserinnerungen. Da widmen Sie ja dem Lesen und das ist eines Ihrer wichtigsten Momente in Ihrem Leben immer wieder, ist zu lesen. Das ist ganz wichtig für Sie, vor allen Dingen aktuelle Literatur habe ich gelesen,
ja.
Lesen Sie.
Und ich sage Ihnen jetzt ein ganz intimes Geheimnis, ich kann ohne Mann, ohne Schokolade einschlafen und ins Bett gehen, aber nicht ohne Buch.
Dann sind Sie ja hier genau richtig und wir freuen uns, dass Sie da sind.
Ja, so ist das.
Sie haben auf jeden Fall dann eine große Kiste, so stelle ich mir das vorgenommen, ja. Und haben da einfach mal Sachen rausgenommen.
Ja, natürlich bei den vielen Übersiedlungen, die ich in meinem Leben schon hinter mir habe, kam diese Kiste immer irgendwie mit. Und ich dachte, ach Gott, vielleicht bin ich eines Tages so berühmt, dass die Leute sich interessieren für meine Briefe. Aber ich war in der Hauptsache selber daran interessiert und habe das halt von Wien nach Zürich, von Zürich wieder woanders hin und wieder nach Wien immer mitgeschleppt. Und wenn ich irgendwas gesucht habe, fiel mir das eine oder das andere in die Hand. Und dann sagte eigentlich der Gerhard Tötschinger, mein Lebensmensch, zu mir, warum schreibst du das nicht alles auf? Und dann habe ich das in mühsamer Arbeit gemacht. Es ist, ich bewundere jeden, der schreiben kann, es ist wahnsinnig schwer. Und vor allem in sich selber hineinzuhorchen, die dunklen Tage und Stunden, die man erlebt hat, nochmal zu erleben, wo man glaubt, man hat das überwunden. Man steckt es vielleicht weg, weil das Leben weitergehen muss. Aber wenn man sich erinnert an die Zustände, die man damals hatte, das ist keine sehr angenehme Erfahrung gewesen. Aber nun hatte ich mal den Vertrag mit dem Verlag und dann ging es halt irgendwie.
Ja. Und Herr Tötschinger hat Ihnen auch sehr geholfen bei dem Buch. Ich wollte Sie nur kurz bitten, würden Sie der Kamera zuliebe ein bisschen nach hinten rücken?
Nach hinten rutschen.
Okay. Noch, also noch ein bisschen.
Er gibt Zeichen. Da muss vielleicht die Kamera rutschen. Ich kann nicht noch mehr rutschen. Nee, dann kann ich nicht sitzen. Also so. Okay.
Okay.
Oder Sie rutschen vor. Geht das? Herrlich.
Dann können Sie noch ein bisschen.
Na, wunderbar.
Entschuldigung.
Alles gut.
Jetzt kommen wir wieder zu Ihren Lebenserinnerungen zurück. Sie haben gerade gesagt, es gab Momente, wo es natürlich noch schwerer war, auch für dieses Buch zu schreiben. Aber Herr Tötschinger hat Ihnen sehr geholfen und er gibt auch immer wieder Zwischenrufe, quasi so Texte aus dem Off. Hat das Sie so ein bisschen weitergebracht?
Also er hat mir nicht die Hand gehalten, ja. Wenn Sie das meinen. Also das Niedergeschriebene, das sieht man ja auch, er schreibt besser. Das ist halt von mir, so wie ich spreche. Er hat die Zwischenrufe gemacht, weil ich Selbstlob hasse und ich da eben sehr viel von Dingen spreche, die mir im Leben auch daneben gegangen sind. Und die Zwischenrufe haben er und ich erfunden, damit er hin und wieder auch sagt, halt, da warst du aber doch ganz erfolgreich. Oder das war eine sehr gute Kritik. Oder du hast nicht nur Verrisse in deinem Leben eingesteckt, von denen ich ja lang und breit erzähle oder wie einem da zumute ist. Du hast ja auch ganz gute Dinge gemacht in deinem Leben. Und dadurch haben wir diese Zwischenrufe, auf denen Gerhard Tötschinger bestanden hat, haben wir da hinein gewoben.
Und Sie haben eben schon ganz kurz angesprochen, es gibt in Ihrem Buch auch Momente, die nicht einfach waren in Ihrem Leben. Und da gibt es natürlich immer unterschiedlich schwere Momente, aber sicher einer der schwersten Momente. Und das ist auch ein Kapitel in Ihrem Buch, was mir sehr nahe gegangen ist und wo ich genau die richtige Sprache fand, haben Sie gefunden, um das zu erzählen, als Sie Ihren geliebten Mann verloren haben. Können Sie uns da vielleicht noch mal erzählen, wie Sie das empfunden haben, als Sie das niederschrieben?
Nun ja, das ist eine Sache, die halt ein Einschnitt in meinem Leben war. Ich glaube, dass jeder Mensch und jede Frau das erlebt hat oder erleben wird, hoffentlich nicht. Ich rede da nicht so furchtbar gerne drüber. Ich habe es geschrieben und es ist so ein Hausierengehen mit Trauerarbeit und das möchte ich eigentlich nicht. Natürlich war das der Einschnitt an meinem 40. Geburtstag, der weniger erfreulich war, wie der Einschnitt an meinem 30. Geburtstag, wie mein Sohn auf die Welt gekommen ist. Das war angenehmer. Und von diesen Dingen und Erlebnissen und Einschnitten in meinem Leben erzähle ich. Ich glaube, das ist wichtig für jeden, dass er da auch drüber kommt, denn Weiterleben ist wichtig.
Und das spürt man in Ihrem Buch an, dass Sie gerne leben. Also, dass Sie nicht nur weiterleben, sondern gerne leben. Sie haben Ihrem Titel nämlich auch, bestimmt nicht von ungefähr, den Titel gegeben, ich bin der weiße Clown. Ich finde, es ist unheimlich viel Humor in Ihrem Buch.
Jetzt decke ich Sie schon
und das,
wieder ab.
Bitte?
Nee. Ich decke Sie nicht ab, hoffentlich.
Ich bin auch nicht so wichtig.
Okay.
Hauptsache, Sie sind im Bild.
Der Kameramann findet Sie wichtig.
Nein, nein. Das ist ganz auf Sie gerichtet.
Und
ganz
ich auch. Ich finde Sie auch wichtig, unendlich wichtig.
Jetzt haben Sie mich aus dem Konzept gebracht. Also, Sie
wollten wissen, warum ist der weiße Clown?
Genau, Sie waren bei dem Humor und wir waren bei Ihrem Titel. Warum heißt Ihr Buch Ich bin der weiße Clown?
Ich habe ein Lustspiel gedreht und werde es wieder drehen mit dem wunderbaren Elmar Wepper zusammen. Zwei Ärzte ist einer zu viel.
Oh, übrigens
für Ihren Sender. Ja,
für das ZDF,
so ist es. Und da sagte der Regisseur, ach Christiane, ich komme immer mit so einem ernsten Gesicht an den Drehort und dann entschuldige ich mich bei allen und sage, ich habe nur Sorgen oder Angst vor mir selber, vor niemandem sonst, aber dass der Tag gut vorübergeht und dass ich die eine Szene oder die zweite schwere Szene gut schaffe und drum mache ich so ein ernstes Gesicht, bevor wir beginnen. Und dann sagte Carsten Wichnerz zu mir, Christiane, wir machen ein Lustspiel. Sage ich, was soll ich machen? Es ist ein Lustspiel, ja, aber ich muss es ernst spielen. Ich kann nicht dieses, also mit Gesichter schneiden und da eine Komik herausholen, das ist nicht meine Sache. Und ich sagte, weißt du, irgendeiner muss der weiße Clown sein. Ich war von wunderbaren bayerischen Komödianten umgeben und die sollen die Komik bringen und ich bin der weiße Clown. Und da meinte er, was meinst du damit? Ich stehe in der Mitte. So habe ich es mir dann zurechtgelegt. Ich stehe in der Mitte. Der weiße Clown will immer sehr schön sein. In der Mitte stehen, vom Scheinwerferlicht beleuchtet sein, aber den Lacher und den Erfolg hat natürlich der Clown, der mit dem Popo im Wasserkübel sitzt und der andere, wo die rote Nase zu glühen beginnt. Die haben die Lacher und der weiße Clown muss dafür sorgen, dass das Geschichtchen weitergeht. Denn das sind ja auch kleine Sketche, die die Clowns innerhalb vom Zirkus machen, aber ich stehe im Zirkus, also ich bin bereit dazu zu lachen und komödiantisch zu sein, nur ich muss die Geschichte durchführen. So entstand das.
Und im Mittelpunkt, da haben Sie auch schon relativ gerne schon früh gestanden. Also es gibt eine wunderbare Episode, da waren Sie, glaube ich, 11 Jahre alt, in der Küche in Ihrem Elternhaus.
Ja, ich habe auf einmal gemerkt, wenn ich einen heurigen Sänger kopiere und, ich war 12 Jahre alt, also ein dickes, kleines Mädchen und habe dann halt heurigen Lieder gesungen und auf einmal hatte damals noch eine Köchin, mein Gott, das waren Zeiten, oder die Waschfrau kam und vor denen habe ich dann heurigen Lieder gesungen und einen Betrunkenen kopiert und da haben die gelacht und ich fand das so wunderbar. Ich war keine gute Schülerin, muss es leider sagen, das ist keine Zierde von mir. Ich wäre gerne eine bessere Schülerin gewesen. Das hat nicht geklappt. Und auf einmal standen alle rund um mich herum und haben mich so lieb gehabt, weil sie gelacht haben und lachen durften und haben applaudiert. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich schön. Man wird geliebt, wenn man etwas bringt, worüber die Leute lachen können.
Und das hat Sie ja offensichtlich Ihnen dann noch so viel Mut gegeben, dass die anderen über Sie gelacht haben und Sie quasi sich geliebt gefühlt haben, dass Sie dann aus dieser Episode heraus einen richtig wahnsinnigen Beruf aufgebaut haben, der Ihnen auch ganz, ganz viel Erfolg und ganz, ganz viel Liebe auch gebracht hat.
Gott sei Dank, sehr viel Liebe, ja.
Und Sie haben schon wieder eben tief gestapelt. Sie haben gesagt, Sie waren keine gute Schülerin. Also in diesem Buch sieht man zum Beispiel auch Zeugnisse von Ihnen.
Ja, in der Volksschule, da war das kein Kunststück, da war ich ganz gut. Aber wie Mathematik und Latein dazu kam, glauben Sie mir.
Okay, es stand ja auch mal ganz kurz im Raum, dass Sie vielleicht einen anderen Beruf wählen würden.
Es stand nicht nur im Raum, das ist sehr schön sprachlich ausgedrückt, sondern meine Eltern wünschten sich das, weil sie dachten, sie haben als Selbstversorger eine Konditorei gekauft nach dem Krieg, weil sie dachten, mit dem Beruf geht es nicht weiter. Oder wenn es mit dem Beruf nicht weitergeht, dann haben wir noch ein Standbein, wovon wir leben können und das übernimmt einmal die Christiane. Ich wollte das natürlich nicht und naja, und dann kam ein Produzent vom ZDF, nee, Unter den Eichen. Ja, das ist Mainz.
Ja, das ja, ist Wiesbaden, aber da war früher das ZDF.
Ja, da war also der Filmproduzent Fritz Schulz. Und der sagte dann, man möchte gerne Probeaufnahmen mit mir machen. Und die Probeaufnahmen waren so gut, obwohl kein Name genannt wurde. Und dann waren die Produzenten glücklich, dass sie sagen konnten, die Tochter von, gut, okay. Und naja, und so war ich dann in dem Geschäft drinnen und war von dem Moment an mit meinem Beruf glücklich.
Und das sind ja schon wahnsinnig viele Jahre. Und diese vielen, vielen Jahre, die vielen, vielen Rollen, das ist alles hier in dem Buch drin. Und ich habe jetzt nur mal Bühne geguckt, ja. Und da habe ich mir extra einen Zettel hingemacht. Also da sind 23 Seiten von allen Ihren Rollen im Theater. Und das ist ja, das ist also unvorstellbar jetzt. Es begann mit Nathan der Weise. Es war natürlich auch die Buhlschaft in Salzburg. Es waren Theater in Zürich, in Deutschland, in Wien. Denken Sie eigentlich manchmal darüber nach, wie viel Zeit Ihres Lebens Sie da verbracht haben auf der Bühne?
Das ist eine wunderbare Frage, Frau Hübinger. Dankeschön. Ja, natürlich, man denkt darüber nach, aber es ist zu kurz gekommen, meine Bildung. Wenn man so viel auswendig zu lernen hat, kommt das Lernen von anderen Dingen etwas zu kurz. Ich habe mit 17 im Burgtheater debütiert und habe nachher versucht, noch Französisch zu lernen. Ich spreche perfekt Englisch, konnte das Französisch nicht mehr in meinen Schädel hineinbringen. Das ist so, wenn man Kopfarbeit mit anderen Texten verbringt. Ich bin heute dankbar, dass ich Klassiker spielen durfte. Und ich glaube oder ich hoffe, wenn mal also ich nicht mehr auftreten kann oder wenn ich merke, es geht zu Ende, dann glaube ich, dass diese Gedanken von Schiller, Goethe, Kleist, Lessing, Claudel, von den anderen rede ich schon gar nicht mehr, dass die in meinem Kopf drinnen sind. Denn das sind so wunderbare Gedanken, die große deutsche Klassiker niedergeschrieben haben und die ich nun einverleiben musste, bis man, also glauben Sie mir, Kleist oder Lessing in sich hat, dauert es lange und Wochen und habe mich damit beschäftigt. Und ich hoffe, dass mir das da, wo ich nicht mehr Text lernen kann oder wo es dann an die letzten 10 Jahre meines Lebens gehen wird, dass ich da mich erinnere an diese Gedanken, die ich lernen und auswendig lernen musste. Allein Kabale und Liebe ist ja, keine Angst, ich spiele Ihnen das nicht vor. Das ist etwas so Wunderbares, was Schiller über die Liebe gesagt hat, über das Weggehen vom Elternhaus von jungen Menschen, was der alte Miller zu Luise sagt, ewig gültige Gedanken in einer wunderbaren Sprache formuliert. Und wenn mir das ein bisschen im Kopf drinnen bleibt, dafür bin ich schon sehr dankbar.
Also genau darum, muss ich sagen, habe ich Sie auch ein bisschen beneidet, als ich mir diese ganzen Rollen angeguckt habe. Da habe ich auch gedacht, was ein Fundus. Und auch am Montag im Dürrenmatt, da sind so immer gültige Sätze, die man da hört. Ja? Und man meint, es hört auch nie auf, aktuell zu sein. Und Sie hatten ja nicht nur das Glück, diese Stücke zu spielen. Sie haben ja zum Beispiel Dürrenmatt auch persönlich kennengelernt.
Es war ein wunderbarer Mann, ein sehr gütiger Mann. Er hat in Zürich die Uraufführung vom Besuch der alten Dame, das wissen Sie natürlich alle, er hatte dadurch das Glück, zum ersten Mal einen Welterfolg zu haben, Geld zu verdienen. Er war mit einer sehr guten Frau, einer wunderbaren Frau verheiratet, die schon vor ihm gestorben ist. Und unter diesem Tod hat er sehr gelitten. Und ich lernte beide noch kennen. Und die alte Dame war für ihn so etwas, also nicht nur ein Durchbruch, sondern es war für ihn auch etwas, womit er Geld auf die Seite legen konnte und seine Familie besser erhalten konnte als vorher. Er hat dann aus Dankbarkeit für das Zürcher Schauspielhaus alle seine Stücke zur Uraufführung ins Zürcher Schauspielhaus gegeben und ich war zu der Zeit dort engagiert. Ich habe Porträt aus eines Planeten, das ist ein Stück, das niemand mehr kennt, habe ich gespielt. Das wurde auch im Fernsehen aufgezeichnet, soviel ich weiß. Das war kein großer Erfolg. Er hat dann inszeniert mit mir als Marie Wozzeck Und so lernte ich ihn kennen. Er hat mit meinem verstorbenen Mann zusammen eine Zeitung gegründet gehabt. Er saß schon aus diesem Grund sehr oft bei uns zu Hause und er fing dann zu fabulieren an. Es war nicht immer sehr leicht, da mitzuturnen mit seinen Gedanken. Und er saß dann oft manchmal bis 3, 4 Uhr früh bei uns. Und es war sehr schwer, dass ich gesagt habe, ich möchte bitte schlafen gehen. Das hatte er nicht so gerne, dass man ihm nicht mehr weiter zuhört. Ich wollte dann mit einer Schar vom Ensemble vom Zürcher Schauspielhaus naiverweise ihn dazu bringen, dass er Direktor wird. Das wollte er auch einmal, bis er dann, glaube ich, die Bedingungen zwischen der Stadt und ihm, das wurde dann leider nichts, aber wir hatten geheime Treffen und wir waren voll Feuer und Flamme. Dürrenmatt wird Direktor vom Zürcher Schauspielhaus, das wird ganz fantastisch. Es ging sowas von daneben. Er wollte es dann auch nicht und es wurde dann jemand anderer Direktor, der natürlich nicht sehr gut auf uns zu sprechen war, weil wir den anderen Herren natürlich, also wollten, dass der auf den Direktionsstuhl kommt. Das waren alles meine Begegnungen mit Dürrenmatt und die Gedanken, die er ausgesprochen hat. Er hat damals zum Beispiel fabuliert, das ist für Sie heute selbstverständlich, aber er hat damals gesagt, na was wäre, wenn zum Beispiel die Jackie Kennedy die Präsidentin von den Vereinigten Staaten würden. Das war damals vor 30 Jahren so fantastisch, dass eine Frau und eine Witwe und eine so also weltberühmte, schöne Frau, dass die Präsidentin wird. Das war fantastisch. Na, die Hillary Clinton wäre es fast geworden. Also er hat da schon ein bisschen in die Zukunft geguckt, dass auch eine Frau sehr wohl Präsidentin werden kann.
Also ich denke schon, dass er visionär gewesen sein muss, sonst hätte er nicht, wie wir eben gesagt haben, solche Sätze ausschreiben können, solche Stücke ausschreiben können, weil er war ja auch ein sehr engagierter Schriftsteller, auch politisch sehr engagiert. Sie haben durch Ihren Beruf, jetzt haben wir Dürrenmatt schon kennengelernt, ganz, ganz, ganz viele Menschen kennengelernt. Und einen, den Sie kennenlernen durften, den habe ich leider noch nicht kennengelernt, den würde ich super gerne mal kennenlernen, das ist Götz-George. Also ich weiß nicht, wann ich den ersten Film mit ihm gesehen habe. Und da habe ich natürlich, als ich das Buch gelesen habe, Sie beneidet, dass Sie ihn nicht nur auf dem, also am Set treffen, sondern dass Sie richtig mit ihm befreundet sind.
Ja, also es ist eine berufliche Freundschaft, die sich mehr auf seine Lebensbegleiterin ausgedehnt hat, die ich ganz besonders schätze, die Marika. Und ich gehe mit großer Achtung mit seinem Privatleben um. Ich würde also ihn nie privat anrufen, sagen, hallo, wie geht's denn, Servus oder was weiß ich, sondern also zu den Geburtstagen durfte ich dann also ihm alles Gute wünschen auf meine Art und er hat das in einer ganz bezaubernden Art auch mir alles Gute gewünscht in einem Brief, auf den ich mich jetzt ehrlich gesagt freue, wenn ich nach Hause komme und da setze ich mich ganz alleine hin, werde vielleicht Ihre Rose oder eine andere in die Vase stecken und werde dann diesen Brief, den er mir zum Geburtstag geschrieben hat, selber, den werde ich dann lesen. Also Sie merken, es ist eine achtungsvolle Berufsfreundschaft, so würde ich das nennen. Aber wenn Sie sagen, viele Menschen kennengelernt, ich habe auch, ich weiß gar nicht, ob ich das auch noch aufgeschrieben habe, ja, Greta Garbo kennengelernt. Das war doch eine Blamage für mich, denn sie sprach natürlich ganz alltägliche Dinge. Wir trafen uns bei Salka Viertel in einer Wohnküche in Klosters in den Schweizer Bergen und Salka Viertel wollte mir eine Freude machen und sagte nur, also komm um diese Zeit, ich kann dir nichts versprechen, aber es wäre eine Überraschung. Und ich kam dort in die Wohnküche und Deborah Carr war noch da und Peter Viertel und wir saßen da um den kleinen Küchentisch und tatsächlich ging die Türe auf und Greta Garbo kam herein. Und sie hatte einen Duffelcoat an und mit einer Spagatschnur den Duffelcoat wie einen Gürtel zugeschnürt gehabt. Und sie sprach selbstverständlich über alltägliche Dinge, unter anderem auch um einen Schuhkauf ging es da. Und ich sagte ganz verschüchtert, es hieß immer, um Gottes Willen nur nicht anschauen, sie möchte nicht beobachtet werden. Also guckte ich dauernd vor mich hin. Ich war damals 23 und habe also keineswegs von Selbstsicherheit geschüttelt und habe immer hinuntergeschaut, damit sie nicht das Gefühl hat, ich gucke sie an. Habe sie natürlich genau angeschaut, dann vom Profil her. Sie hatte wunderbare Augen, aber war natürlich damals nicht mehr ganz jung, obwohl jünger wie ich heute. Und dann hat sie nur gesagt, ah ja, I'm looking for shoes. Und dann habe ich gesagt, here in Zurich is a very good shoe shop. It's called Bali.
Und dann sagte sie, oh my dear, thank you, we all know Bali, you have not to explain. Und dann habe ich mir gedacht, so ein großer Weltstar weiß doch nicht, was Bali ist. Das muss ich ganz genau erklären. Und es war mir so unendlich peinlich, weil sie sehr in ihrer tiefen Stimme etwas arrogant gesagt hat. My dear, we all know Bali. Ich mache keine Reklame für Bali, aber das war ein solcher Durchfall und eine Blamage für mich eigentlich. Es war schrecklich. Aber ich habe sie kennengelernt und dafür bin ich heute noch dankbar.
Und wenn Sie solche Geschichten erzählen, müssen sich, glaube ich, die Leser vorstellen, so ist zumindest mein Eindruck, dass ich das so auch gelesen habe, als ob Sie mir das so erzählen, wie Sie das jetzt. Und das ist wunderbar, also ganz leicht findet man hinein und man kann auch zwischendrin, wir haben nämlich jetzt ganz viel ausgelassen natürlich, man kann zwischendrin auch immer wieder mal aufschlagen. Zum Beispiel das Kapitel über Ihren Onkel Paul, würde ich jetzt mal sagen, da hätte ich gerne mit Ihnen gesprochen. Aber worüber ich gerne mit Ihnen zum Schluss noch ganz kurz reden würde, wäre, Sie haben eine Uhr an, die können Sie mal ganz kurz zeigen, wir wollen keine Werbung machen, aber auf dieser Uhr sind zwei Zeiten.
Zwei Zifferblätter.
Zwei Zifferblätter.
Ja, ja.
Und einmal ist die Zeit zu sehen von jetzt, von hier, und die andere Uhrzeit, die sagt
Ihnen... Ja, jetzt ist es 2:30 und in Los Angeles ist es 5:00 früh.
Genau.
Und in Los Angeles schlaft mein Enkel noch.
Genau. Sie sind nämlich begeisterte Mutter und Großmutter.
Und Großmutter.
Ja. Und sind sehr, sehr oft in Los Angeles natürlich bei der Familie.
Ja.
Und das ist zum Beispiel auch etwas, finde ich, was man sehr intensiv spürt. Diese Familienbeziehungen, ob das früher Ihre Schwestern waren oder jetzt natürlich Ihre eigene kleine Familie, die natürlich etwas zu weit weg ist.
Es ist natürlich, wir fliegen Weihnachten hinüber und der Luca hat am 17. Dezember Geburtstag und da wollen wir dann angeflogen kommen. Es sind 17 Stunden, die sind sehr lange bis Los Angeles, aber es ist unser einziger Enkel und darum fliegen wir hinüber.
Ich könnte mir vorstellen, dass Sie da auch einen ganz großen Geburtstagswunsch mit verbinden könnten, mit dieser großen Entfernung.
Ja, es kommt noch etwas dazu. Es ist bei Gedanken ans Älterwerden, doch was bleibt über von einem? Es bleibt über von einem vielleicht ein paar vergilbende Fernsehfilme, die langsam in den Archiven vielleicht die Farbe verlieren, vielleicht auch nicht, vielleicht gibt es Aufbewahrungsmöglichkeiten, es gibt Wiederholungen, aber das, was überbleibt, ist letztlich sind die Kinder und das eine Enkelkind hoffentlich.
Und ich hätte jetzt noch eine letzte Frage. Was würden Sie den jungen Frauen von heute raten?
Niemals aufgeben. Einen Beruf haben, sich möglichst selber erhalten können, das klingt jetzt schrecklich, sich nicht auf einen Mann verlassen, nach Möglichkeit, bitte. Männer sind wunderbar und in meinem Leben haben sie mir nur geholfen und Gutes getan, aber man muss sich auf sich selbst verlassen können. Das würde ich heute jungen Frauen und auch jungen Schauspielerinnen sagen.
Vielen Dank, Frau Hörbiger. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie hier auf dem blauen Sofa bei uns waren und Ihr Buch mitgebracht haben. Ich bin der weiße Clown, Lebenserinnerungen, erschienen bei Langen Müller. Vielen herzlichen Dank. Danke.